Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Wieder aus den schönen Bremen. Ich bin Jan von Kingart.
Ich bin Björn von Piranha Bytes.
Adriana von Black Forest Games.
Hast du Adriana gesagt?
Oder nein, habe ich nicht. Oder doch?
Ich dachte, du wolltest noch ein Announcement machen hier. Ja, wir haben eine neue Frage aus den Comments, mal wieder, von Metal God. Und zwar ist die Frage Kreativität versus Technik. Also was ist eigentlich wichtiger, dass die Leute entweder inszenieren können und Dramaturgen sind und stilsicher und pointensicher und so weiter kreative Dinge tun können, oder ob es wichtiger ist, dass sie sauber ihren Code runterklackern können und effizient und fehlerfrei arbeiten. Ich glaube, da weiß ich die Antwort. Björn, wie siehst du das?
Oh Gott, ja.
Kreativ oder Technik?
Naja, also erstmal muss man wissen, dass sich die Teams aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Ne? Ich werde immer gefragt, ach, du hast dabei mitprogrammiert. Da sage ich immer, ach, ein bisschen geskriptet oder so. Ach, und so kriegt man ein Spiel fertig. Nee, eigentlich bin ich ja der Content-Pansel, also der Dialoge macht, Sound und so Game Design. Also eigentlich programmiere ich gar nicht so viel. Das heißt, ich muss zwar technisch versiert sein, weil ich die Tools verwende, aber ich muss eigentlich nur die verwenden und muss mit Technik eigentlich gar nicht, und was ist denn hier und so, dann kann ich alles gar nicht beantworten. Wie, du musst das doch alles wissen? Nein, muss ich nicht, weil ich bin nur der Content-Pansel. Ja?
Noch besser ist, kannst du den Drucker installieren. Das ist
ja, genau. Ohne Grafikkarte kann ich auch ausbauen. Ja? Ja. Vielleicht auch wieder einbauen. Also es ist halt so, dass wir zwei Sparten von Technik und Kreativität, ein Programmierer kann auch kreative Arbeit machen, darum geht es nicht. Ne? Aber es geht halt darum, dass es nicht nur darum geht, Technik bestimmt eine ganze Menge, aber Kreativität, gerade die Leute, die Daten erstellen, sind zumindest bei uns im Team die meisten. Ne? Die Püppchen bauen, die den Level bauen, die halt die Geschichte erfinden, die Dialoge schreiben und diese ganzen Dinge. Und das heißt, die sind im weitesten Sinne Künstler, sage ich jetzt mal. Unser Job ist ein Künstlerjob, so, ja. Auch im technischen Bereich, selbstverständlich. Das heißt, man muss auch in der Technik schauen, welche Arten von Technologie sind denn am geeignetsten, welche braucht man dafür, um das, was sich ein Künstler oder ein Visionär von uns, ne, ausdenkt, die umzusetzen. Und das heißt, es ist immer eine, ja, so eine zweischneidige Sache. Das muss beides irgendwie funktionieren und beides ist auch wichtig, würde ich sagen.
Ja. Yeah. Ja, ich glaube, das macht auch tatsächlich unsere Branche ja so ein bisschen aus, ne? Dass halt bei uns wirklich Hardcore-Technik auf Künstler trifft, weil, ich sag mal, in beiden Bereichen Games halt sehr fortgeschritten sind oder vielleicht teilweise auch führend sind. Und das gibt es nicht in so vielen Disziplinen, dass quasi Technik und Kreativität so zusammenprallen. Adrian, wie ist das bei euch? Bei euch im Team, was würdest du sagen, ungefähr Pi mal Daumen, wie ist das Verhältnis zwischen Technikern, sage ich jetzt mal, Leuten, die programmieren oder ich sag mal eher so den Ingenieur-Background haben, zu Leuten, die eher den künstlerischen Background haben und vielleicht noch, das ist ja noch so der dritte Part, den man auch immer nicht ganz vergessen darf, so dieser ganze organisatorische, verwalterische Producing und sowas.
Also ich finde, es gibt bei uns erstaunlich wenige Leute, die jetzt mit Technik gar nichts im Hut haben. Bei Game Designer, ein paar Concept Artists und das war es auch fast schon. Ja? Dann hast du 3D-Artists, ja, die müssen ja schon mit Technik arbeiten. Ja? Dann hast du die Tech-Artists, die sind so zwischen Code und Art, die müssen noch mehr mit Technik arbeiten. Die Narrative-Designer, die müssen auch sehr viel mit Technik arbeiten, Level-Designer, ja, die Level bauen, ja, wenn die Mist bauen, ja, und du haust den Level ein paar irgendwelche Crowd-System-Punkte rein, wo auf einmal nichts mehr läuft, weil 30.000 Enemies spawnen, ja, oder du ein Dressing-Artist, der irgendwie, das hatten wir mal bei Rogue Stormers gehabt, der hat ein schönes Bücherregal gebaut mit, es war so ein Praktikant gewesen, ein schönes Bücherregal gebaut mit 40 Büchern, ja. Aber da war eben jedes einzelne Buch ein Asset und auf einmal ging da, hat sich nichts mehr bewegt in dem Level, man hat sich gewundert, warum. Ja. Also das läuft alles zusammen. Also es gibt ganz wenige, die nicht mit Technik zu tun haben können und die müssen eigentlich beides können. Es gibt dann ganz auch auf deiner Seite ganz wenige, die rein auf der technischen Seite sind und überhaupt kein Gefühl haben müssen für das künstlerische Gesamte. Und wenn das eine nicht funktioniert, kann das andere auch nicht wahrgenommen werden. Sei es, wenn du ein geiles Spiel hast, was eine super Storyline hat und tolle Visuals und es stürzt dir ab beim ersten, in der nach 3 Minuten, dann wird keiner erkennen, wie toll die Storyline ist und ja, wie toll die Visuals sind.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass also diese klare Trennung zwischen Technik und Art gibt es so vielleicht nicht, oder zumindest die Artists müssen auch ein bisschen technisches Verständnis haben und im Idealfall haben die Techniker auch Ahnung von den anderen Jobs, die gemacht werden. Aber es ist trotzdem schon so, weil Björn das vorhin meinte mit den ach, du programmierst Spiele, das glaube ich so dieses klassische Programmierer, was Leute vielleicht, die so gar keinen Bezug zu Spieleentwicklung haben, vielleicht denken, was Spieleentwicklung ist, nämlich da sitzen viele Leute, die programmieren ein Spiel. Programmierer machen je nach Projekt und Team und so weiter, aber vielleicht ein Drittel oder ein Viertel oder sowas, der vielleicht eher ein Viertel bei uns zum Beispiel, der Entwickler überhaupt aus, weil das Gros ist halt eher die Content-Seite, also Grafiker, Animatoren, Writer und so diese Sachen und natürlich noch dieser administrative Part, der noch oben drauf kommt und das alles zusammen macht halt auf jeden Fall deutlich mehr aus als die reinen Programmierer. Und dann ist natürlich noch die Frage, entwickelt man die Engine selber oder nicht? Wenn man die Engine selber entwickelt, dann hat man da einfach natürlich mehr mit zu tun, muss vielleicht noch Tools mehr selber entwickeln. Wenn man eine fremde Engine benutzt, dann hat man da vielleicht noch weniger Entwickler. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einige Indies, die vielleicht keinen oder vielleicht einen wirklich dedizierten Programmierer haben, aber dann eben vielleicht, keine Ahnung, 5 Leute, die Grafiken und Effekte und Sound und sowas machen. Ne? Björn, wie siehst du das, dieses Zusammenspiel von Technik und, oder ich sag mal, Leuten, die aus der Technikrichtung kommen und Leuten, die aus der vielleicht künstlerischen Richtung kommen? Gibt es da so klassische Problemfelder oder so klassische Dinge, die gerne schief gehen? Oder ja, wie geht man überhaupt damit um? Wie können die überhaupt miteinander reden, weil die vielleicht ja sogar eine komplett andere Sprache haben?
Ja, das ist ein Klassiker, ne? Das ist so wie Bud Spencer und Terence Hill, Klassiker halt, ne? Die hauen sich halt immer ordentlich auf die Mütze. Und das ist der Content-Bereich, das heißt die Leute, die Level erstellen und die Technik zur Verfügung stellen. Die einen können nicht ohne die anderen und die einen sind immer schuld, nicht mal die anderen. Ja? Und das ist halt schwierig zu sagen, weil die Technik bleibt nicht stehen, sowohl auf der Hardware-Seite als auch auf der Software-Seite. Und die Ansprüche, die bleiben auch nicht stehen, die werden immer höher. Immer wieder gibt es ein Spiel, was zur E3 angekündigt wird, was natürlich so, wie es da in einem CGI-Trailer aussieht, überhaupt niemals das Licht der Welt erblicken wird. Aber es führt immer dazu, dass hier ein totales Chaos herrscht und alle irgendwie glauben, oh mein Gott, wir werden alle sterben, ja, weil also die Qualität kriegen wir niemals hin, so, ja. Und dann versucht man halt dann eine Nacht später mal drüber zu schlafen und so. Und dann kommt man am nächsten Tag so, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Irgendwie müssen wir. So. Und die Techniker, die haben dann irgendwas anzubieten und die Content-Leute sagen, ja, aber wir müssen da konservativ denken, aber wie wäre es denn hiermit und damit und so. Das heißt also, welche Technologie verwendet man jetzt am Ende des Tages? Welchen Kniff verwendet man? Braucht man das überhaupt? Hat man die Asset-Pipeline, die man aufgesetzt hat, jetzt tatsächlich, kann man die wiederverwenden oder muss man die komplett ein leeres Blatt nehmen und nochmal und so weiter? Das heißt, diese Dinge, die sind halt immer sehr, sehr präsent bei den Teams und Leuten, die Content oder die Computerspiele machen. Und der Klassiker ist, am Anfang wird was geplant, dann wird was gebaut. Ich zum Beispiel mit einer, der macht das Weltdesign. Sagt, da stehen 2 Hütten. Dann kommt der Level-Junge und sagt irgendwie, ja, okay, stell dir da mal 3 Hütten hin, weil sonst sieht das ja so leer aus. Dann kommt der Story-Mensch dahin und sagt irgendwie, ach so, 3 Hütten, ja, da muss mindestens in jeder Hütte einer wohnen und seine Frau und dann auch noch irgendwie der Kumpel da, der muss dann auch noch irgendwie im Lagerfeuer stehen, da noch 15 Leute und so. Und dann kommt der Nächste und sagt, die sind halt viel zu drubbelt und da müssen wir ein bisschen entzerren, weil da kommt nämlich der Techniker und sagt irgendwie, ja, die verbrauchen zu viel AI. Ne? Weil die glotzen die ganze Zeit und gucken irgendwie, ja, wo ist denn der Feind, wo ist denn der Feind? Und es fängt an zu ruckeln. Also müsst ihr den ein bisschen weiter verteilen. Ja, okay, dann tue ich die dann hinter den Felsen und so. Ja, aber dann ist ja da keine Hütte mehr. Ja, dann stellen wir da halt noch eine Hütte hin. So, ja. Und dann wuchert der ganze Kram und irgendwann hast du eine Riesenstadt da mit irgendwie 25 Leuten. Ist kein Witz, genauso läuft das. Ja. Und da fragt man sich irgendwie, ja, wer hat denn da die Kontrolle? Ist dir das alles irgendwie aus den Händen, aus den Fugen geraten? So, nein, das ist Kreativität gegen Technik. Ganz einfach, ja. Das heißt also, alles, was möglich ist, versucht man auch bis zum Ende auszureizen, weil dann ist ja sonst nichts los, ja, und macht ja auch Spaß. Aber auf der anderen Seite muss man halt gucken, naja gut, das muss ja auch irgendwie in die Konsole nachher reinpassen. Also das heißt, mach nicht so viele unterschiedliche Typen. Ja, aber da muss mal Pep, da muss mal Bam, weil nämlich der Typ, der muss ja auch der Besondere sein. Da muss der Große, der ganz Starke und der irgendwie der Ausgemergelte daneben stehen. Die müssen mindestens zwei unterschiedliche Rüstungen tragen. Und die müssen auch auf jeden Fall unterschiedlich aussehen. Und der eine, der muss blond sein, der andere muss und so weiter. Das muss auch wegen Diversität, da müssen die alle unterschiedlich und bla und so. Und hast du den Speicher voll bis zum geht nicht mehr. Und der Techniker, der sitzt dann unten in der Maschine und sagt, ah, so, das ist ein Klassiker. Ja. Und so machst du halt Computerspiele und dann versuchst du halt irgendwie rumzueiern, das Ding irgendwie so hinzukriegen, dass es funktioniert. Und ja, das bringt es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, hoffe ich.
Aber ich glaube auch, wie soll man sagen, gesund fürs Produkt ist, weil letzten Endes hast du dadurch, wenn alle sich immer einig wären, dass man irgendwie den Weg des geringsten Widerstandes gehen sollte, dann wird am Ende das Produkt halt auch nicht gut. Und wenn du halt irgendwie sagst, hey, aber eigentlich wäre es doch richtig, wenn wir hier noch was hinpacken. Und wenn dann ein Techniker sagt, ja, eigentlich wäre das besser, aber es geht nun mal nicht, aber ich denke nochmal drüber nach, dann hast du natürlich gewonnen, weil du dann sozusagen im Idealfall sozusagen die verschiedenen Gruppen hast, die sich ein bisschen pushen. Oder auch andersrum, dass vielleicht ein Techniker kommt und sagt, hey, ich habe hier mal was gebaut, ihr könnt jetzt übrigens auch Folgendes machen. Und dann sagen, oh, super, jetzt gucken wir mal, wie wir das benutzen können. Das sind natürlich so wie man es gerne hätte. Vielleicht könnte man noch erklären, wir haben Artist und Tech gesagt, aber es gibt ja auch sowas wie Technical Artist zum Beispiel. Das ist dann halt was schon vom Namen her irgendwie genau dazwischen sitzt. Das sind dann zum Beispiel so Leute, die, keine Ahnung, sowas wie einerseits wie das, sowas wie Shader machen, also zum Beispiel wie
Cloth Simulation
oder halt irgendwie Figuren riggen, also
Lappen,
dafür sorgen, ja, dass die Figuren animiert werden können und sowas. Und das ist dann, das sind dann halt die Leute, die das auf jeden Fall können müssen, dass sie quasi auf der einen Seite sehr technisch denken können und sehr optimiert arbeiten können und sehr Performance und so weiter im Kopf behalten. Andererseits müssen die halt auch dafür sorgen, dass es schick aussieht oder zumindest schick aussehen kann und die Grafiker alles bekommen, was sie brauchen, um schick aussehen zu lassen. Und also insofern, da gibt es halt sozusagen verschiedene Level von Technik und Art, aber ich glaube, die wenigsten Leute sind 100% Art oder 100% Technik, sondern die meisten sind halt irgendwo dazwischen. Adrian, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie, macht ihr mal sowas wie, hey Artist, wir erklären euch mal die Technik, damit ihr besser wisst, wie die Technik funktioniert und da vielleicht mehr Verständnis für hat? Oder andersrum, Programmierer, wir nehmen euch hier vielleicht mal mit in irgendwelche Game Design Meetings oder wir nehmen euch hier in irgendwelche, keine Ahnung, Geschichten mit rein, dass ihr vielleicht ein besseres Verständnis dafür habt, was die Grafiker oder die kreativen Leute gerne haben würden? Oder wie sorgt ihr dafür, dass sozusagen die Leute ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen?
Also wir haben zum einen eine Struktur, die eben ganz klassisch ist. Wir haben die Departments, ja, Art, Code, Design und dann die Teams drunter, Level Design, Mission Design, Narrative, dann haben wir 3D Art, Concept Art und so weiter. Aber wir arbeiten sehr viel mit Feature Teams, wo eben aus verschiedenen Disziplinen für bestimmte Features, für bestimmte Maps oder für bestimmte Bereiche, die verschiedene Leute zusammenkommen aus verschiedenen Disziplinen. Und da wird sich dann schon sehr intensiv ausgetauscht, so dass man ein Verständnis bekommt von dem anderen. Das ist natürlich nicht immer in dem Maße, wie sich die Abteilungen das wünschen, weil das wird immer die Diskussion sein, denke ich, dass man sagt, okay, warum habt ihr nicht gedacht oder warum habt ihr nicht gemerkt, dass das einen Impact hat, weil es ja auf die Ebene doch passiert, dass man
manchmal scheißen die auch einfach drauf durf den Impact, ne?
Machen es einfach. Das, was man natürlich immer unterstellt, genau. Ich bin jetzt mehr so der Neutrale von oben. Ich sage immer, okay, die haben es nicht besser gewusst, aber manchmal ist es tatsächlich wahrscheinlich so. Aber Wichtig ist natürlich, du musst ja schon ein Gefühl dafür entwickeln, ja, was deine Arbeit für einen Impact hat auf andere. Und wenn das eben nicht von Natur aus da ist, dann versucht man eben, wie gesagt, über Feature-Teams tatsächlich selten, auch wenn es vielleicht öfter besser wäre, dass man mal ganz konkret sich hinsetzt und sagt, okay, ich erkläre euch jetzt mal, wie das eigentlich bei uns funktioniert, damit jeder das Bewusstsein hat. Aber das passiert ehrlich gesagt schon sehr, sehr selten, auch wenn es schön
Ja.
wäre, ne?
Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man irgendwie versucht, die Leute so ins selbe Boot zu kriegen, dass man dann irgendwie sagt, hey, am besten wird es am Ende, wenn Technik und Art und alles zusammenarbeitet, weil wenn sich Art was überlegt, was auf technischer Seite nicht funktioniert oder Technik irgendwas entwickelt, was Art nicht gebrauchen kann und so, dann führt das natürlich nicht zum richtigen Ergebnis.
Ich habe ein Zitat, Zitat, was ich sehr oft höre, das habe ich denen noch schon 100 Mal gesagt.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Was du eben gesagt hast, diese Feature-Teams oder bei uns heißen die Taskforces, das haben wir tatsächlich auch eingeführt, dass wir halt gesagt haben, jetzt bei Iron Harvest zum Beispiel, haben wir halt irgendwann so eine Unit-Taskforce eingeführt, weil da einfach zu viele Leute an einer Unit gearbeitet haben, aber quasi nie zusammen, sondern halt immer nacheinander und dann natürlich es da immer Kommunikationsprobleme und so weiter gab. Weil auch das vielleicht einfach, um sich das einmal klar zu machen, wie viele Leute irgendwie daran beteiligt sind, um irgendwie eine einzige Unit auf den Schirm zu kriegen. Da hast du halt, ich sag mal, Konzeptleute, die sich überlegen, wie soll die Unit aussehen. Du hast Game Designer, die der Unit irgendwie die Spielregeln geben und das Balancing machen. Du hast 3D-Artists, die Unit modellieren. Du hast Technical-Artists, die das Rig machen, also das dafür sorgen, dass die Unit animiert werden kann. Du hast Animatoren, die sie animieren. Du hast VFX-Leute, die Effekte dafür machen. Du hast Sound-Leute, die das Audio dafür machen. Das heißt, das sind schon mal sieben verschiedene Disziplinen sozusagen, die damit zu tun haben, nur um irgendeine Unit oder irgendein Gebäude oder irgendwas auf den Schirm zu bekommen. Und wenn die sozusagen zusammen die Köpfe zusammenstecken und sich überlegen, okay, wie können wir das Ganze hier nicht möglichst optimal machen? Oder ich sag mal, der 3D-Artist zeigt einfach mal hier, da ich arbeite gerade an dieser Unit und dann sieht der Animator, ah, das wird aber problematisch, das kann man am Ende nicht gut animieren. Oder dann sagt der Game Designer, ah, man sieht aber nicht gut, dass das Ding noch Maschinengewehre hat und so. Und dann schmeißt halt jeder sofort sein Feedback rein. Und dann ist das halt viel, viel effizienter. Und gut, das war jetzt eben mein Beispiel, jetzt nur die kreativen Bereiche. Aber dann kommt natürlich noch die Technik dazu, weil wenn dann sich die Game Designer überlegen, okay, und diese Unit hat jetzt noch eine ganz besondere Fähigkeit, die kann sie nämlich unsichtbar machen und fliegen und keine Ahnung, zurück in der Zeit reisen, so, dann sind auf einmal wieder auch die Techniker dran beteiligt und die sagen halt, ja, Moment, das ist aber, das geht so nicht. Ne? Und insofern, ich glaube, das ist einfach so ein sehr interdisziplinärer Prozess bei uns in der Games-Branche. Und halt auch eine der Sachen, die ich wirklich mit am spannendsten finde, weil du halt hier wirklich Leute hast, die richtig extrem vielleicht von der Technik-Ecke kommen und die arbeiten dann auf einmal zusammen mit Leuten, die keine Ahnung, kein Hello World programmieren könnten, so, ne? Und das finde ich auf jeden Fall spannend.
Übrigens witzig, dass ihr die Rigger bei den Tech Artists angesiedelt habt. Bei uns sind die Teil vom Animation Team.
Das bei uns tatsächlich, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu nerdig vielleicht, aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass es zwei verschiedene Definitionen von Tech Artists gibt. Ich glaube, es gibt einmal diese klassischen Rigger, Animationsecke, Cloth Simulation, Jungs, und dann gibt es einmal diese technischen, Shader, keine Ahnung, Tools, so eine Ecke irgendwie. Und die heißen irgendwie alle Tech Artists, bei uns sind es tatsächlich auch, also wir haben beides und die einen sind mehr auf der Animationsseite und die anderen sind mehr auf der Tech Artist-Seite. Aber ja, also insofern jetzt nochmal ein richtiger Deep Dive in die Behind the Scenes der deutschen Spieleindustrie. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Tech Artists. Ja, gut. Ich hoffe, dass wir die Frage beantwortet haben. Wenn ihr eine eigene Frage habt, wenn ihr gerne etwas wissen möchtet, wie es zugeht in der deutschen Games-Branche und wir das beantworten können, stellt die Frage gerne unten in den Comments. Dann kommen wir vielleicht in einer der nächsten Wochen dazu, sie zu beantworten. Ansonsten liked uns, shared uns und wie immer, uns gibt es auf GameStar, auf YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, nächste Woche wieder. Bis dann.
Macht's
Tschüss.
gut.